Tag wie kein anderer. Der Reisepodcast mit Kai und Martin.
Und da sind wir auch schon wieder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier begrüßt euch der Kai und der Martin zur nunmehr 8. Folge, glaube ich, sind wir jetzt angelangt, zu unserem tollen Reisepodcast. Also herzlich willkommen, lieber Kai. Schön, dass wir wieder Zeit haben füreinander, für unsere Zuhörer.
Absolut. Martin, schön, dass wir zueinander finden. Genau, der Sommer ist vorbei, wir waren beide ein bisschen unterwegs und ja,
aber nur ein bisschen,
lass uns
nur ein bisschen.
Doch jetzt mal die Sommerende-Abschlussfolge machen hier sozusagen. Wie ist es dir denn ergangen, Martin?
Mir ist es eigentlich ganz gut ergangen. Ich war jetzt fast 6,5 Wochen ohne Unterbrechung on Tour und das war anstrengend und schön zugleich.
6,5, wie viel?
6,5 Wochen, genau.
Also okay, und da hast du genug Klamotten mit oder wäschst du unterwegs? Ich meine, das interessiert ja sicher die Hörer.
Das war jetzt auch eines meiner längsten Episoden. Und na klar, bei den ersten Reisen habe ich gedacht, du brauchst jetzt für 14 Tage, 3 Wochen, brauchst du halt immer entsprechend viel Bekleidung. Aber jetzt habe ich eher aus den Erfahrungen, dass man auch einen Koffer verlustig gehen kann oder verspätet ankommt, eher die Idee, mit so wenig Gepäck wie möglich zu reisen, weil jedes Hotel bietet ja einen Wäscheservice an. Du kannst ja quasi einmal, wenn du in einem Hotel 2 Nächte bist, gibst es quasi in dem Tag dazwischen, gibst es ab und lässt es einmal durchwaschen. Und schon kannst du minimalistisch reisen, auch vielleicht für den einen oder anderen eine tolle Reiseform, mit so wenig Ausrüstung wie möglich. Und lässt die Sache einfach vor Ort waschen.
Das kann je nach Hotel allerdings meiner Erfahrung nach teuer werden. In Thailand gibt man ab, das wird nach Kilo berechnet, das kostet genau. Ein Apfel und ein Ei. In den USA oder anderen deutschsprachigen Ländern kann da ein Hemd auch schon mal 15 Euro kosten, ist meine Erfahrung.
Ja, aber auch da habe ich jetzt inzwischen die Erfahrung gemacht, wenn man da so ein bisschen danach schaut, auch in relativ teuer gefühlten Ländern, so wie auf Island, habe ich die Erfahrung gemacht, du hast ein Hotel, wo du denn nach Stück bezahlst oder nach Waschmaschine.
Ach, ja.
Und das ist dann ganz...
Okay, aber dann ist das Rätsel ja gelöst.
Richtig,
das heißt,
wie schafft es der Martin nach 6 Wochen on Tour auch nicht olfaktorisch quasi aufzufallen?
Ich glaube...
Was war deine längste Zeit bisher, auf Tour zu sein?
Ach, das ist ja schon länger her. Ich glaube, nach dem Abi oder vor dem Abi, dass ich auch mal irgendwie 4-5 Wochen quer durch die USA oder sowas gereist bin.
Ja.
Aber ich kann es ja dann doch nicht so lang am Stück wie du realisieren.
Ja, das ist ja auch quasi kein Wunsch, sondern es werden ja verschiedene Reisen aneinander gereiht. Und wenn dann die eine Reise halt von Montag bis Sonntag geht und die nächste auch wieder Montag startet, habe ich natürlich selten Zeit, noch einen Tag als Puffer aus dem Hut zu zaubern, sondern muss dann einfach zum nächsten Ziel fliegen und dann da die Sachen einfach vor Ort erledigen.
Richtig, und das zeitnah zum richtigen Ziel fliegen kann ja auch mit Flugverspätungen oder Flugausfällen auch so ein Problem werden.
Da hatte ich jetzt eine ganz viele Sachen. Also eigentlich ist auf jedem Flug, also ich war zuerst, erst auf Grönland, dann Island und dann Namibia war fast 3 Wochen. Und eigentlich ist auf jedem Flug was passiert. Entweder gab es eine Verspätung oder kompletter Flugausfall oder das Gepäck ist verlustig gegangen. Also es gab kein Reisewechseltag, wo nicht irgendwas bedingt durch die Airlines schief ging.
Und am Ende ging es trotzdem alles gut, oder?
Ja, aber ich musste manuell eingreifen. Also man wird ja automatisch bei einer Verspätung umgebucht und alle automatisch umgebuchten Verbindungen waren für mich nicht zielführend, weil ich dann viel zu spät, wie gesagt, Sonntag, Montag, neue Gruppe, musste ich dann spontan umbuchen, um dann pünktlich bei der neuen Gruppe zu sein. Hat alles geklappt, aber ich musste manuell quasi nachjustieren.
Gab es denn jetzt irgendein Highlight in den letzten Wochen?
Ein Highlight?
Ja, irgendwas Außergewöhnliches, was Spannendes.
Es gab viele Highlights. Und eigentlich haben wir ja schon tolle Podcast-Folgen über die eben genannten Länder gemacht.
Richtig. Und darum frage ich, gibt es noch irgendeinen Nachklapp, den du loswerden willst? Oder hast du was Neues entdeckt?
Nee, eine neue Erfahrung gemacht. Und zwar hielt ich die Geschichten, dass aus dem Koffer was herausgeklaut wird, für eine mehr, die irgendwie 10 Jahre oder länger her sind. Aber jetzt auf dem Rückflug von Namibia, ich kaufe in den Reiseländern immer so gern Salz und Gewürze, was man halt so mitnehmen kann, um das Reiseland auch noch nach Hause so ein bisschen mitzunehmen kulinarisch. Und da habe ich in Namibia mich ordentlich eingedeckt mit verschiedenen Gewürzen und Salz aus dem Land. Packte das in meinen Zweitkoffer. Der Zweitkoffer hatte kein Sicherheitsschloss, sondern war einfach eine Reisetasche, wo ich alles reingeworfen habe, was halt noch so übrig war. Und ich komme nach Hause, wundere mich beim Auspacken. Hä, die Tüte, in dem alles drin war, die sieht ja komisch aufgerissen aus. Was ist da passiert? Und da fehlten meine Gewürz- und Salzbestände. Ja. Also irgendjemand hat in Windhoek, also wir sind in Windhoek eingestiegen, über München weitergeflogen. Irgendeiner hat auf dem Weg den Koffer aufgemacht, zack, und das Salz und die Gewürze rausgeklaut. Also ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendein teures Zeug, irgendwelche Funktions-Shirts oder, also ist ja materiell, reden wir über, keine Ahnung, in Summe vielleicht 30, 40 Euro. Also ja. Da sind Funktions-Textilien ja weitaus teurer als Salz und Gewürze.
Ja gut, aber man braucht vielleicht dort keine Funktions-Textilien.
Richtig, aber da war ich... Also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass quasi aus dem Koffer jemand meine Gewürze und mein Salz klaut.
Ja, hätte ich interessant, ja.
Für eine mehr abgetan.
Ist mir auch noch nicht untergekommen.
Richtig. Ja. Naja, man lernt also nie aus. Und bei dir, was hast du Schönes erlebt? Wo warst du? Was hast du?
Ich glaube, dann legen wir mal los mit unserem Jingle, oder?
Ich bin gespannt.
Die Reise der Woche.
Oh. Ja, unsere Stammhörer werden es ja wissen, genau, bei mir ging es ja nach Japan. 14, 15 Tage Japan. Ich war vor 10 Jahren, glaube ich mal, 3, 4 Nächte in Tokio, habe aber auch nicht weiter gesehen. Aber jetzt hat sich so ergeben, dass ich dann mit meiner Frau wieder mal nach Japan kam.
Okay, ja. Und da hast du selbst eine Reise zusammengestellt? Hast du dich einer Gruppenreise angeschlossen? Wie habt ihr das
gestaltet? Nein, in der Tat habe ich da ein bisschen selbst was organisiert. Ich kann das gern mal ein bisschen schildern, vielleicht chronologisch. Erstmal eine kurze Info. Japan besteht ja aus verschiedenen Inseln. Das geht ja auch bis ganz und runter in die Südsee. Ich war eher, auf der Hauptmittelinsel, wo eben auch Tokio, Osaka, Kyoto, Sendai, diese Städte sind. Das heißt, wir sind in Tokio angekommen und auch von dort wieder abgereist.
Und man kommt nach Tokio, kommt man direkt Flug ab Berlin oder muss ich irgendwo umsteigen?
Natürlich nicht. Du kennst Berlin. Es gibt ja nur sehr wenig internationale Direktflüge. Ich bin auf dem Hinweg mit Oneworld Airlines unterwegs gewesen, das heißt mit Finnair nach Helsinki, von da mit Japan Airlines nach Tokio. Retour mit Finnair komplett zurück und Entschuldigung, musste ich mal husten. Der Rückflug ging schneller, da haben wir die sogenannte Polarroute genommen, das heißt, wir sind durch den hohen Norden geflogen, der Hinweg war ein bisschen komplizierter, sind wir halt unterhalb der Ukraine durchgeflogen, durch diverse Krisenländer, da irgendwie Iran und sonst was, also in der Nähe da durchnavigiert.
Und sag mal eine Zeit bitte, wir reden auch über 10 Stunden oder braucht man länger?
Na, wir reden tatsächlich länger, also erstmal hast du ja deine, ich will nicht lügen, wie lange das jetzt nach Helsinki dauert, 2 Stunden vermutlich.
Ja, hätte ich auch gesagt, genau.
Ja, und von da der Hinflug nach Japan, natürlich in der Nacht findet das Ganze statt, der hat dann durchaus 14 Stunden gedauert.
Ui,
okay. Der Rückflug über die mit der Polarroute lag dann irgendwo bei 12 Stunden 30.
Ja.
Genau, wir haben uns Premium Economy gegönnt, das heißt, okay, du kannst deinen Sitz halt deutlich weiter zurückstellen, hast dann noch deine Fußlehne, hast ein bisschen besseres Essen, ein bisschen mehr Platz. Rein preislich als kleinen Tipp, der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Ich glaube, bei Japan Airlines ist man so um die 800 Euro standardmäßig in Economy nach Japan dabei. Und wenn man dann halt Premium Economy ist man bei 1200. Man muss halt wissen, ob es einem wert ist.
Richtig.
Also, ja. Ich schlafe durchaus gerne ein bisschen und
ich bin dann gespannt.
Ist das schon besser.
Genau, ich bin sonst auch immer nur Economy geflogen, die Langstrecken. Und ich habe jetzt bei der Herbstreise nach Namibia das erste Mal Premium Economy gebucht. Da bin ich gespannt, ob man da wirklich das empfehlen kann, ob man sagt, nee, ist.
Kommt immer auf den Preisunterschied
an. Ja.
Also wenn das nur ein bisschen Aufschlag ist, dann geht das. Ja, ja, generell vorher natürlich geplant. Ich habe ja da auch meine Amex Platin-Karte für Meilen sammeln und Co. Und da gibt es ab und an ganz nette Hotel-Deals, ich weiß nicht, 3 für 2, also 3 Nächte bleiben, 2 Nächte zahlen. Dann gab es im ersten Hotel dann noch 125 US-Dollar Guthaben. Da gab es dann noch eine Spa-Behandlung. Ja, also Japan ist schon eine andere Kultur, ein anderes Land. Ja, also man...
Okay.
Es ist nicht Südostasien, da können wir auch noch mal eine Folge drüber machen. Das ist dann ein bisschen trubeliger.
Ja.
Aber genau, das begann ja schon bei Japan Airlines, bei der Bedienung allein, wie oft die da durchkommt, um dein Wasser nachzuschenken und auch proaktiv nachfragt, was er dir noch Gutes tun kann und sowas.
Ja.
Das war tatsächlich eine neue Erfahrung in Premium-Economy.
Okay.
Also Japan Airlines kann ich empfehlen, auch wenn es da jetzt wieder Schlagzeilen von einem betrunkenen Piloten gab. Genau, wir sind dann in Tokio gelandet. Im Vorfeld hatte ich mir natürlich wieder eine eSIM bei Iralo organisiert, irgendwie 20 oder 40 Gigabyte für 20 Euro. Das hat dann für die Reise auch gereicht. Also eben diese elektronische SIM-Karte im Handy, dann hat man gleich ein Netz gehabt.
Ja.
Mit einem iPhone kann man sich im Wallet auch gleich die Karte für den öffentlichen Nahverkehr, die haben dann eine virtuelle Karte, nennt sich irgendwie Suica die Karte, man lädt Guthaben drauf, das heißt, man hält das einfach an den Kartenleser beim Eingang zur U-Bahn beispielsweise, geht rein, beim Rausgehen hält man es wieder ran und der bucht halt den Betrag ab. Das ist im iPhone bereits integriert, diverse Karten, so auch für Japan, sodass man nicht erst vor Ort sich da so eine Welcome-Card oder was ersparen muss, weil gerade nach so langen Flügen habe ich wenig Lust, mich vor Ort erst noch um SIM-Karten und wie komme ich zum Hotel und sowas.
Richtig,
wie machst du mal.
Ja,
das war schwierig genug, weil da dachte ich, sparen wir Geld. Fahren wir mit der U-Bahn in der Rush-Hour mit den Koffern und Richtung Hotel. Ging soweit alles gut, aber die Bahnhöfe sind teilweise unterirdisch und Kilometer lang. Ja, da vertut man sich ganz schnell. Da die richtigen Ausgänge finden. Meine Empfehlung da, nutzt Google Maps. Das ist tatsächlich sehr detailliert, wo eben der Ausgang angezeigt ist. Befindet sich auch der Ausgang auch unterirdisch. Und ja, dann hieß es erstmal ankommen.
Ja.
Wir sind im recht luxuriösen Hotel untergekommen, Konrad Tokio, weil wenn ich mal meinen großen Jahresurlaub mache, nicht mit Kaulereisen unterwegs bin, dann dürfen es auch gern 5 Sternchen sein.
Ah.
Ja, und ja, dann hieß es erstmal kurz Mittagsschlaf, um ein bisschen Energie zu tanken.
Ja.
Und ja, dann ging es schon in die Naherkundung. Ja. Tokio hat ja so verschiedene Distrikte, sei es nur Akihabara, Electronic City, wo es halt nur so Elektronikzubehör oder Retro-Shops gibt mit Konsolen oder du erinnerst dich vielleicht an so ein Bild, diese Kreuzung,
genau,
wo man von allen Seiten da die Strömung da ankommen, Shinjuku.
Ja.
Ja, Essen natürlich, ich liebe Ramen.
Okay.
Ja, diese Süppchen, dann gibt es auch Streetfood-Märkte da oder Fischmärkte. Sushi schmeckt natürlich auch ganz anders und viel frischer als hier. Preislich vor allem, natürlich kann man sauteuer essen, aber ansonsten sind die Essenspreise in Japan doch bei höherer Qualität deutlich günstiger, also deutlich 20-30% als in Deutschland. Ja. Was erschreckend teuer ist, ist Obst. Ja, okay. Die Qualität ist auch gut, aber irgendwie ist Obst da sehr teuer.
Und hätte ich nicht gedacht, ja.
Ja, und dann hat man sich natürlich erstmal ankommen, Jetlag besiegen, treiben lassen, Tokio bei Nacht mit der Leuchtreklame. Ja. Für den zweiten Tag hatte ich mir, das hört man häufiger in letzter Zeit, TeamLab, das ist irgendwie so ein, sind immersive Kunstinstallationen. Aha. Das gibt es mittlerweile auch in Bangkok, das gibt es in Tokio mittlerweile zwei oder gar dreimal. Ich habe gesehen, in den Arabischen Emiraten sind die auch schon. Das ist Indoor gewesen und man wandelt da so, sozusagen durch digitale Welten, sehr viel mit Lichtprojektionen. Teilweise gibt es auch welche, da steht Wasser unten, du gehst barfuß, also du tauchst vollkommen ab in eine andere Welt. Der Eintritt ist auch nicht so teuer, aber da gilt vorab reservieren. Ich war in der Ausstellung TeamLab Borderless, nannte sich das Ganze.
Okay. Ich habe mal gerade ein paar Bilder aufgerufen. Sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Selfie-Extremmuseum so ein bisschen.
Ne? Ja, aber es hat ganz andere Größen.
Ja.
Genau. Oh, toll. Ja, das ist recht angesagt momentan und dachte ich, wenn ich schon mal da bin, schaue ich mir das mal an.
Ja. TeamLab Planets sehe ich gerade.
Ja, genau, da gibt es richtig, genau.
Ja. Und wart ja auch, ich habe markiert für mich in Tokio den Kaiserpalast, wart ja auch da, um so mal was Klassisches mitzunehmen?
Ja, wir hatten auch diverse Tempel da besichtigt, aber auch den Meiji-Schrein, aber ja, das ist da dann ein bisschen ruhiger natürlich, aber ja, es gibt vielleicht ein paar schöne Fotomotive, aber jetzt aus religiösen Gründen oder sonst wo, da packt mich das jetzt nicht so.
Ja. Sag mal, Tokio ist ja riesig, oder? Ist ja kein Vergleich mit Berlin, Einwohnerzahl, um jetzt noch ein bisschen
Es gibt da sehr viele verschiedene Messzahlen. Ne? Es gibt ja dann den Großraum Tokio oder nur die Stadt Tokio. Du bist wahrscheinlich schneller auf Wikipedia.
Genau, also je nach Messzahl reden wir über eine Einwohnerzahl von 10 bis 14 Millionen, habe ich mal schnell ergoogelt.
Ja.
2021, also.
Genau, also es ist so.
Vielfaches größer als Berlin.
Ja. Ich hatte ja teilweise auch Hotelzimmer im 51. Stock, also du siehst das Ende nicht von Tokio.
Ja. Also anders als Berlin, wo du dann quasi schon das grüne Umland siehst, wenn du weit genug
guckst. Genau, also genau, es gibt da halt einige Parks in Tokio, wo unter anderem vielleicht auch der Zoo ist, in dem waren wir jetzt nicht, aber ich habe mir da noch so ein Naturkundemuseum angeschaut und ja, darum erstmal ankommen, 3-4 Nächte waren wir in Tokio, haben uns das angeschaut und sind dann erstmal raus. Wir sind dann rausgefahren mit einem Zug, auch mit unseren Koffern, üblicherweise oder was immer beworben wird, auch in den ganzen Gruppen und Foren, man solle die Koffer doch mit diversen Anbietern schicken.
Ja.
Also Japan, das kann ich bestätigen, man sieht kaum Japaner mit Koffer, selbst wenn die touristisch unterwegs sind. Du gibst halt im Hotel deinen Koffer ab, sagst das nächste Hotel und die kümmern sich darum, dass das mit Logistikdienstleistern zum nächsten Hotel in so LKWs gekarrt wird. Ja, habe ich nicht genutzt, zum einen kostet es Geld und zum anderen habe ich meinen Koffer gern bei mir.
Ja, richtig, kenne ich, verstehe ich.
Genau, dann sind wir ein bisschen raus, das war jetzt nicht weit, die Zugfahrt, irgendwie 1,5 Stunden nach Hakone.
Und wahrscheinlich, um mal kurz noch reinzukriegen, musstet ihr wahrscheinlich lange warten auf den Zug, der hatte auch wie in Deutschland Verspätung, halbe Stunde bis Stunde.
Ach komm, also wenn was klappt, dann ist das tatsächlich Züge, wir kommen später auch nochmal zur Shinkansen-Fahrt.
Ja.
Es ist schon faszinierend, auch die Frequenz, mit der die fahren. Ja? Selbst wenn Tokio diese Riesenstadt ist, du siehst kaum Autos.
Ja.
Ja? An einem Sonntag zum Beispiel hatten sie auch eine riesige Hauptstraße gesperrt, einfach zur Flaniermeile gemacht.
Mhm.
Ja? Und auch im Alltag siehst du halt den Großteil Taxis. Mhm. Und ansonsten nutzen halt die Einwohner auch eher den öffentlichen Nahverkehr. Der Grund ist ganz einfach, du musst einen privaten Parkplatz innerhalb von 2 Kilometern um deinen Wohnort nachweisen. Und das kriegst du in Tokio nicht hin.
Ui, okay.
Obendrein sind die Autobahnen auch mautpflichtig. Und das ist irgendwie, hatte ich gelesen, $1 pro Meile oder noch mehr.
Ja? Oh.
Und da rechnet sich das für die meisten nicht. Und das Auto ist da kein Statussymbol. Die fahren auch ganz kleine, schmale Autos. Die kennst du so aus Deutschland nicht. Die sind ganz schmal und da zählt der dicke Benz nichts.
Ja. Also geht also auch, wie man hört.
Anscheinend, anscheinend.
Schön.
Ja, genau, dann ging es ein bisschen raus nach Hakone. Da hatte ich ein klassisches Ryokan reserviert, natürlich auch in der gehobenen Kategorie.
Ja.
Das ist ein sogenanntes Onsen-Hotel.
Okay.
Onsen, das sind ja so traditionelle japanische Bäder, die mit Thermalwasser gefüllt sind. Unter Japan ist ja einiges aktiv in der Erde. Und ja, da gibt es private Onsen, dann hat das Hotel auch noch öffentliche gehabt. Häufig ist dann getrennt zwischen Mann und Frau, aber ich hatte halt auf dem Balkon meinen kleinen eigenen Onsen. Das heißt, ja, man hat sich da in das sehr heiße Thermalwasser gelegt, konnte die grüne Landschaft angucken, auf den Berg schauen, wo ähnlich wie in Island, nur ein bisschen grüner, diverse Gase ausgetreten sind und, auch der Geruch entsprechend war.
Ja.
Dieses Hakone ist da so das Nahausflugsgebiet aus Tokio. Ja, da gibt es eine Seilbahn, da fährt man darüber und guckt, wie da die heißen Quellen angezapft werden, um eben diesen Ort mit dem Thermalwasser zu versorgen. Dann gibt es da traditionelle so schwarze Eier, die da entsprechend in dem Thermalwasser gekocht werden über eine Stunde lang. Die werden dann von außen recht schwarz, schmecken aber nicht so schlecht. Dann gibt es da noch so ein Piratenschiff auf dem See. Naja,
komm,
was sie halt ganz spannend finden.
Genau, und ich sehe jede Menge Golfplätze. Also Golf muss ja scheinbar auch so ein Volkssport sein.
Es ist auch in Tokio gibt es viele Einkaufsläden, genau. Es gibt auch virtuelle Golfplätze und all solche Geschichten.
Ja,
Golf ist da angesagt.
Ja.
Ja, dann hatten wir da ein bisschen Entspannung, hatten traditionelles Abendessen auch. Ich war da ganz erstaunt, das hatte ich halt mit der Übernachtung gebucht. Dann wurden wir im Restaurant in ein Separé geführt mit so einer Schiebetür und dann wurde ein Gang nach dem anderen irgendwie reingebracht. Und man wusste teilweise nicht, die konnten kein Englisch, was das jetzt ist.
Naja, aber habt ihr trotzdem gegessen? Und
ja, ich habe vorher gesagt, dass Nadja kein Fisch abgann.
Ja.
Und dann war sie da ein bisschen besorgt, dass sie mag Fisch nicht wirklich.
Ah, okay.
Ich bin da ein bisschen schmerzbefreiter.
Ja.
Nee, einfach um mal ein bisschen nach Tokio
in die
Natur zu kommen. Ja, war ganz gut, aber dann sagten wir auch, okay, landschaftlich, ja, den Schwarzwald kennen wir auch. Island macht vom Vulkan mehr her, von daher ging es dann weiter.
Ja.
Dann sind wir nach Osaka gefahren mit dem
ganz im Südwesten, würde man sagen, ne?
Als wenn man
richtig von Tokio guckt, genau.
Richtig, da sind wir tatsächlich mit dem Shinkansen gefahren. Auch da habe ich mir im Vorfeld sehr viel Gedanken gemacht. Ich hatte ja, ich will nicht sagen kleine Koffer, also normale Koffer als Aufgabegepäck, was man in den Flugzeugen aufgibt mit 23 Kilo.
Ja.
Dann heißt es im Vorfeld, oh Gott, mit Gepäck in den Shinkansen und dann brauchst du unbedingt die Sitzplätze, die auch den Gepäckplatz haben, kann man reservieren, kostet nicht extra was, aber der gibt es nur 2 pro Waggon. Aber die Gepäckablage über deinem Sitz ist groß genug, dass selbst so ein großer Koffer da hoch passt. Einfach reinhieven und ja, dann läuft auch das.
Okay, sehr gut.
Und die Züge, du kennst diese Shinkansen, das sieht schon lustig aus und beeindruckend und ja.
Und Geschwindigkeit wie bei uns im ICE wird angezeigt und was hat man? Was
Nö, habe ich da nicht gesehen. Es gibt verschiedene Generationen. Ich glaube, der schnellste fährt irgendwie 300 km/h, aber im Gegensatz zu Deutschland haben die halt eigene Schienen. Das heißt, es teilt sich weder Transport noch Bummelzüge noch sonst was sind da unterwegs, sondern die sind exklusiv.
Eigenes Liniennetz, ja.
Und die fahren dann halt auch alle halbe Stunde oder sonst wie.
Ja. Ja. Und preislich?
Ja, preislich ist es auch nicht so billig.
Okay.
Ja? Also das sind dann eher die deutschen Preise.
Oh, okay.
Ja, wobei die halt nicht so schwanken. In Deutschland ist es ja so, wenn du einen Tag vorher buchst, dann ist es auch teuer und buchst einen Monat vorher, ist es billiger. Das ist da nicht so. Das heißt, du kannst auch beruhigt halt einen Tag vorher am Automaten oder ja, mit Apps ist es schwieriger oder über Drittanbieter oder sonst wie das.
Ja, buchen. Okay.
Genau. Ja.
Osaka.
Osaka. Ist eine andere Stadt, ein bisschen kleiner als Tokio. Wie viele Millionen, das kannst du mir sicher gleich sagen.
Ich bin dabei. 3 Millionen, also knapp wie Berlin.
Ja, guck, wie Berlin. Ja, ja. Ist ein bisschen kleiner, die Häuser ein bisschen niedriger. Da ist besonders das Viertel Dotonbori interessant. Die haben da diese sehr großen Neon-Reklamen. An so einem Kanal lang, Streetfood gibt es da auch eine Menge. Ist ein bisschen kleiner, wir fühlten uns ganz, ganz wohl. Wir haben Osaka, das bietet sich an für zum Beispiel einen Tagesausflug nach Kyoto oder Nara.
Das ist alles auch so schon mal gehört, genau.
Von dort zu erreichen, dann spart man sich eben dieses Umziehen in andere Hotels. Das heißt, wir waren einen Tag in Nara. Nara ist berühmt für diesen sogenannten Deer Park.
Das
sind Rehe, heilige Rehe, die da rumlaufen und das zu Hunderten. Die werden auch nicht gejagt. Die sind da wohl auch schon seit einigen hundert Jahren. Die laufen halt auch auf der Straße rum, über Zebrastreifen und Ampeln. Die kann man füttern. Also wenn man da so Futter kauft, dann muss man das schnell verstecken, sonst kommen die gleich an. Allerdings verbeugen die sich auch wie die Japaner bei jeder Gelegenheit, wenn sie was zu essen wollen. Na, dann verbeugen sie sich erst höflich, um dann von dir was abzubekommen.
Ja,
das ist tatsächlich ganz, ganz putzig, sollte man mal gesehen haben. Ja, was haben wir noch gemacht? Dann waren wir noch mal einen Tag in Kyoto. Das ist natürlich interessant wieder, um diverse Tempel zu sehen und Paläste, aber so richtig, ja.
Ach da, genau, jetzt habe ich es gefunden, Kyoto. Liegt wieder nördlich von Osaka. Ja. Und ich sehe, Nachbarstadt von Osaka ist Kobe.
Richtig. Das mit
dem kommt Beef. Da das berühmte Beef her, hätte ich jetzt
da
gefragt.
Kommt das ist Beef her, es gibt ja auch dieses Wagyu-Beef, das gibt es auch an jeder Ecke. Natürlich, ja, muss man natürlich mögen, das ist ja häufig auch sehr gut von Fett durchsetzt.
Also
mir schmeckt das
marmoriert.
Marmoriert, da spricht der Experte. Ja, genau. Ja, was man halt mitkriegt, Kyoto ist halt, wir hatten es in der letzten Folge, doch sehr touristisch.
Ja,
man hört halt sehr viel Deutsche.
Generell, ich glaube, Japan hat insgesamt mehr Einwohner als Deutschland,
120, 115, irgendwie sowas.
Und merkt man das vor Ort? Also ist es voller als Deutschland? Gibt es mehr Touristen? Gleicht sich das aus? Oder wie ist das?
Na, in Tokio kriegst du es nicht mit tatsächlich. Ja. Aber jetzt hier in Kyoto hat man es mitgekriegt. In Osaka habe ich halt auch oft Deutsch irgendwo gehört.
Ja.
In Tokio verläuft sich das Ganze.
Und bekommt man Reisegruppen eher mit, Individualtouristen? Wie ist das?
Nö, es sind eher Individualtouristen. Okay. Also du brauchst da keine Angst haben, generell was Japan angeht. Eine kleine Anekdote in Tokio. Da gibt es ja auch sehr viele, die Japaner mögen ja Spiele.
Ja,
so Spielhallen, so Arcades, würde man sagen. Es geht da ja nicht unbedingt um Geld, sondern, keine Ahnung, Mario Kart fahren. Oder
genau.
Da hatten wir also Air-Hockey gespielt und Nadja hat irgendwelche eingekauften Souvenirs neben sich gestellt und dann hat sie es da stehen lassen. Das ist erst 3 Stunden später aufgefallen.
Ja. Oh, okay.
Kannst du dir vorstellen, das wäre in Deutschland wahrscheinlich weg gewesen.
Weg gewesen, richtig.
In Japan sage ich, komm, ess in Ruhe auf, dann gehen wir nochmal hin, das wird noch da sein.
Ja, dann und so war es auch.
Haben wir versucht, da wen anzusprechen. Das Problem ist halt, es spricht wirklich, selbst wenn der jung ist, nicht jeder Englisch. Oh. Ja, das heißt, mit Google Translate, der da geholfen, und tatsächlich wollten sie halt wissen, was ist drin. Und schwupps kam das Ding halt von hinten aus dem Lagerraum sozusagen.
Oh, toll.
Ja, also schön. Da kommt echt nichts weg.
Und ich sehe, also auch schön zu hören, dass es auch so eine Beispiele noch gibt. Und ich sehe, Osaka liegt ja an so einer Bucht mit mehreren Inseln. Sind die alle künstlich, sind die alle natürlich und einfach ausgebaut? Und auf einer Insel auch Expo-Pavillons?
Also ja, du greifst mir voraus in meiner Erzählung.
Ah, weil ja. Ich gucke ja mir das gerade von oben.
Ja, ja, schön an. Das ist, ich wollte noch kurz zum Generellen gehen. Ah, interessant ist auch, Kreditkarten werden nicht überall genommen. Da hättest du ja gedacht, Japan ist weit in der Technik. Nee, das ist ähnlich wie in Deutschland. Also ich habe durchaus, stand ich einige Male am Geldautomaten im 7-Eleven, habe da Geld abgehoben, immer 1.000-Yen-Scheine, falls man doch mal seinen Rahmen so zahlen muss. Mhm. Also in 80% geht Kartenzahlung, aber 20% halt nicht. Dann ist man gut beraten, wenn man vorher drauf schaut.
Und sag mal, 1.000 Yen sind umgerechnet in Euro, damit wir mal eine Vorstellung haben?
Ja, der Yen steht momentan sehr schlecht und beziehungsweise gut für uns. 1.000 Yen sind halt 5,70 Euro Stand heute im September 25.
Ja.
Und ja, man kann halt zu zweit für 20 Euro ganz gut essen gehen, ja, wenn man nicht in die Deluxe-Läden geht.
Ja.
Ja. Spannend ist auch, Trinkgeld wird in Japan eigentlich nicht genommen. Das sieht man ja als Beleidigung, dass die keinen guten Service bringen, wenn sie nicht extra Geld kriegen.
Ja.
Und auch ansonsten ist es halt ganz spannend, die Leute im Alltag zu sehen, die Begrüßung, das Bedanken. Genau. So, aber du hast eben Expo gesagt.
Ja.
Im Vorfeld hatte ich sehr schlechte Bewertungen der Expo gelesen in Japan. Wir hatten es ja schon mal in irgendeiner Folge, ich glaube in 2022, 2023, ich weiß nicht, war ich in Dubai auf der Expo. Hat mir gefallen, war super organisiert. Japan geht es halt schon los bei der Webseite der Expo. Generell japanische Webseiten, das ist für unsere Ästhetik, glaube ich, nichts. Und wir kommen da auch nicht so gut hinterher.
Oh, ich sehe schon, ich habe gerade aufgerufen.
Ja, ist so, oder?
Das ist ja wirklich... Aha.
Ich meine schon allein dieses Maskottchen. Ich wüsste nicht, wie ich das bezeichnen sollte, was das sein soll. Ja.
Schön.
Eben. Und normalerweise muss man sich, weil die Expo üblicherweise sehr voll ist, für diverse Pavillons auch Zeiten reservieren und sowas. Aber das kannst du ja sowohl über die eigene App als auch über die Webseite kannst du das vergessen. Du bist nervlich am Ende. Ja, von daher sind wir da auf gut Glück hingegangen. Wir waren im Sommer in Tokio, in Japan. Und in diesem Sommer lagen die Temperaturen irgendwie bei 35 bis 40 Grad und sehr hohe Luftfeuchtigkeit.
Ja.
Ja, mittlerweile hat es da wohl auch mal vernünftig geregnet, aber es war echt unerträglich heiß. Wir sind dann auf die Expo. Ich habe ein bisschen getrickst. Was heißt getrickst? Ich habe ja einen Schwerbehindertenausweis, den habe ich gezückt, um da an den Warteschlangen beim Eingang herumzukommen. Das hat geklappt. Mhm. Und ja, innerhalb der Anlagen, zum Beispiel bei China, konnte man dann auch einen anderen Eingang nehmen. Beim Pavillon von Frankreich hatte ich mich vorher belesen, da kann man sich links rumschleichen und ein unbewachter Aufzug, den kann man einfach nutzen und in die dritte Etage hoch, weil du stehst da teilweise sonst ein, zwei Stunden, um da in so ein Länderpavillon zu kommen oder länger.
Und hat sich auch Deutschland präsentiert? Gab es auch einen deutschen Pavillon?
Deutschland war auch da, der Pavillon, der sah so aus wie Pressholzpappen, das ist ja unter der alten Bundesregierung, glaube ich, noch genehmigt worden. 50 Millionen haben die investiert. Und in der Tat, da war ich natürlich dann auch willkommen, an der Schlange vorbeizugehen.
Ja.
Da ging es halt um Nachhaltigkeit, wie soll ich sagen, Circular Cities, irgendwie so in der Art, wie sehen Städte der Zukunft auf. Es gab am Anfang so ein kleines Figürchen, sieht aus wie ein Schwimmentchen und da waren Lautsprecher drin, den kannst du an so Schilder ranhalten. Dann haben sie dir was erklärt. Ja, war auch gut besucht, aber soll wohl auch einer der besten oder besseren Pavillons dort sein. Und
ja, bei 50 Millionen kann man auch was erwarten, oder?
Und im Nachgang kann man unten auch natürlich in den Länderpavillons immer essen. Da gab es dann zum Beispiel eine schöne Rostbratwurst. Aber der Preis, der lag dann irgendwo bei, weiß ich nicht, 3000 Yen oder sowas. Für eine Bratwurst, das war mir zu viel. Der Liter Bier, nein, der halbe Liter Bier auf 12,50 wurde angenommen, aber das musste ich als Deutscher nicht haben. Nee, ich war nebenan im Pavillon von Südkorea essen, schön Korean Spiced Chicken. Das war deutlich billiger und interessanter für meinen Gaumen.
Ja. Wer weißt du zufällig, wer diese Expo-Standorte vergibt? Also gibt es da auch ein Gremium,
das Olympische Komitee? Es ist ja so eine Art Komitee tatsächlich. Ich glaube, Berlin hat sich ja auch für 2035 oder will sich bewerben, hatte ich irgendwo gesehen. Okay. Aber wie das genau abläuft, weiß ich nicht.
Es gibt das Büro International de Expositions.
Ja,
guck, also gibt es scheinbar so ein... Okay, muss ich mal reinlesen. Weil die Expos, weil sie ja irgendwie weltweit irgendwie verstreut sind, hat man so gar nicht auf dem Schirm, wenn man da nicht selber hinterher ist, so wie du jetzt.
Ja, ich hatte das in Dubai gesehen, da dachte ich, Mensch, das passt doch, wenn ich da ohnehin mal nach Japan komme. Aber es hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. So, guck mal, die nächste Expo ist 2030 anscheinend in Riyadh, Saudi-Arabien. Da scheint doch auch wieder Geld geflossen zu sein.
Nein, wie kommst du darauf? Also, die ist nicht jedes Jahr, sondern alle paar Jahre.
Die ist geplant alle 5 Jahre.
Ja, okay.
Genau, richtig. Wir hatten ja mal das Glück in Hannover. Ich sag nur den Pinkelprinz Ernst August, der da an irgendeinem Pavillon... das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Genau. Also das Ziel ist ja dann, die Gebäude irgendwie recyceln zu können oder wieder zu verwenden.
Ja. Nee, aber halt mal, guck mal, in Serbien sehe ich gerade 2027, auch in Serbien haben sich irgendwie
Zeiten geschoben. Was ist da denn los?
Die Weltausstellung Expo 2027 soll von 15. Mai bis 15. August in Belgrad stattfinden.
Ja, guck mal, da kommen wir doch hin.
Aber genau, deshalb schöner Hinweis. Ich habe überlegt, im nächsten Jahr Serbien mal aufzunehmen, aber dann sollte man das lieber um ein Jahr verschieben.
Na, das wäre doch was.
Ach, um dann
ist ja lustig,
die Expo 2027 in Serbien zu erleben.
Guck mal, die haben gegen Malaga gewonnen.
Ja.
Ach, guck mal, wie oft haben die denn? Wie oft ist denn so eine Expo?
Aber
das müssen wir nochmal nacharbeiten.
Richtig.
Ja, also ich würde nicht deswegen extra um die halbe Welt fliegen, aber kann man sich mal angucken.
Ja.
Ist ja nicht so, dass da...
Richtig.
Ja, dass da sonst was präsentiert und gebaut wird. Wie du schon sagtest, da ist diese vorgelagerte Insel, auf der das stattfindet. Und die haben ja da so einen Riesenkreis.
Sehe ich gerade vor mir, hätte ich jetzt gefragt. Hat man da irgendwie ein Nachnutzungskonzept oder hat man das auch einfach in Landschaft gebaut?
Na, das ist aus Holz.
Der große gebaut. Ring, sehe ich gerade.
Der große heißt Ring, da kann man komplett außen rumlaufen, oben und unten.
Ach, der ist wirklich aus Holz komplett.
Ich dachte, der ist komplett. Also ich glaube, das ist das größte Holz. Was weiß ich, Bauwerk, was es so gibt oder sowas. Aber das werden die danach recyceln. Ich glaube nicht, dass das da stehen bleibt.
Ja. Verrückt.
Kann man machen, aber bei der Hitze, das war schwierig.
Ja. So, und deshalb habt ihr gesagt, weg aus dem Sommerloch, da seid ihr irgendwo hingefahren, wo es hoffentlich kühler war.
Nö, ich habe nochmal übertrieben, lieber Martin. Ich gönne mir ja auch Freizeitparks tatsächlich.
Ei.
Und Osaka, da gibt es die Universal Studios Osaka oder Japan. Und da gibt es einen Teilabschnitt, den gibt es mittlerweile auch schon in anderen Freizeitparks oder Universal Studios. Super Mario World nennt sich dieser Abschnitt. Ja? Und das passt zu Japan. Dann waren wir da noch unterwegs. Auch da der Tipp für Schwerbehinderte, meldet euch bei den Attraktionen. Ihr bekommt dann ein Buch, ein Heft, könnt das immer nur bei einer machen und die sagen, wann ihr wiederkommen müsst. Das heißt, ihr braucht kein Fastpass, Express-Ticket oder sonst was teuer kaufen, sondern die gucken, wie ist die aktuelle Wartezeit. Und dann sagen sie, okay, kommst du in einer halben Stunde wieder und du gehst so lange einen Kaffee trinken. Das heißt, man muss sich da nicht in die Schlange stellen. Ja, das geht nicht nur für den Behinderten, sondern auch für bis zu 5 oder 6 Familienmitglieder.
Ah, okay. Nur,
wenn man da mal in der Gruppe unterwegs ist.
Ja, sehr gut.
Ja, ja, Freizeitparks. Ich schaue mir das immer gerne an, fahre mal das ein oder andere.
Ja.
Wie sieht es da bei dir aus?
Nee, holt mich ab, auch meine Kinder zum Glück nicht.
Ja.
Aber jeder wie er mag.
Ja. So, und dann, Martin, würde ich gern mal zum historischen Hotspot dieser Reise kommen.
Oh, ich bin gespannt.
Ich habe da auch was vorbereitet.
Historischer Hotspot.
So. Ja, Martin, tut mir leid, dass ich die Sendung so kaper.
Ja? Na, jeder darf mal, jeder darf mal.
Entschuldigung, jetzt huste ich hier die Sendung noch voll.
Also, Zustände hier, es tut mir leid.
Zustände, ja. Ja, mir fehlt die Räuspertaste hier. Genau. Da müssen wir investieren. Ja, ein Grund meiner Japan-Reise war die Besichtigung von Fukushima.
Ah.
Genau. Im Jahr 2011, im März, gab es die sogenannte Dreifachkatastrophe von Japan. Es gab ja zuerst ein Erdbeben, dann gab es ein Tsunami und schließlich ist noch das Atomkraftwerk Fukushima, also eins der zwei Atomkraftwerke in Fukushima, es gibt tatsächlich zwei, havariert.
Ui.
Was tatsächlich zu Wasserstoffexplosionen in zwei von den Reaktoren geführt hat. Ihr habt sicherlich mitgekriegt, sehr viele Leute mussten da evakuiert werden, haben über Jahre ihre Häuser verlassen müssen. Und ja, nach Tschernobyl dachte ich, schaue ich mir auch das mal an. Mhm. In der Tat ist es so, es gibt zwar noch gesperrte Gebiete, aber der Großteil der Gebiete, da kann man jetzt auch wieder hinfahren. Da ist nicht mehr viel los, weil die Leute wurden entschädigt. Nach 5 Jahren in der Fremde sind sie halt auch meist woanders geblieben und haben keine Ambition mehr gehabt, da hinzukommen. Ja. Es wurde sehr viel Erde abgetragen. In Wäldern und an den Bergen hat man noch Probleme, die sind halt gesperrt. Und tatsächlich die Wiederaufbereitung beziehungsweise der Abbau der strahlenden Produkte ist da immer noch, wie soll ich sagen, läuft auf Hochtouren.
Läuft auf Hochtouren, okay.
Es gibt sehr viele Wassertanks, einige hundert an der Zahl. Und der Betreiber TEPCO ermöglicht pro Monat irgendwie 20, 30 Leuten auch die Besichtigung des Kraftwerksgeländes. Und da hatte ich das Glück.
Also nicht so wie in Tschernobyl, wo da jeden Tag, als es noch möglich war, Truppen reingefahren sind, sondern 20, 30 Personen im Monat.
Es nennt sich auch Studientour, also für Interessierte. Man muss auch seinen Beruf und sowas angeben. Und es ist halt jetzt nicht so touristisch, wie das dann doch in Tschernobyl war.
Ja.
Das ist auch kostenlos durch TEPCO.
Okay.
Die wollen halt zeigen der Öffentlichkeit, Mensch, wie sieht es denn hier aus und was tun sie alles, dass sowas nie wieder passiert.
Ja,
also angereist erstmal, wenn du wieder auf die Japan-Karte schaust, Fukushima ist jetzt deutlich nördlich von Tokio.
Genau, richtig, habe ich schon gesehen, die ist dort eingebaut, ganz Norden. Ja,
da habe ich tatsächlich eben, weil der Shinkansen genauso, wenn nicht sogar teurer als ein Inlandsflug ist, bin ich nach Sendai geflogen und von da mit dem lokalen Zug wieder ein bisschen südlich nach Fukushima, da auch in einem örtlichen Ryokan genächtigt, tatsächlich mit so einem Futonbett auf dem Boden und Gemeinschaftsdusche.
Oh, schön.
Eben in diesen betroffenen Orten. Ich glaube, dieser Ort, wo wir da waren, der hatte ein paar tausend Einwohner, als die Katastrophe ausbrach und jetzt leben da halt noch ein Drittel von vor Ort oder wieder vor Ort mit sehr vielen leerstehenden Häusern.
Ja,
kommen wir mal zur Besichtigung. Genau, wir wurden dann abgeholt an einem Bahnhof, diese Gruppe, wir hatten eine Dolmetscherin mit von TEPCO, dann sind sie da erstmal in so ein Besuchercenter gefahren, wir konnten uns eine Stunde einen Vortrag anhören, wie denn der oder was denn an dem Tag passiert ist und vor allem, was für Maßnahmen sie jetzt machen, um das Wasser da wieder aufzubereiten und zu verhindern, dass weiteres radioaktives Material aus den Reaktoren austritt.
Ja.
Und erst dann ist man halt aufs Gelände gefahren. Auch da bekam man natürlich zum einen vorher schon Geigerzähler, auf dem Gelände nochmal ein Dosimeter, eine Warnweste, Zutrittskarten. Man musste, wie wir es schon aus Tschernobyl kennen, da auch durch diese Türen da, wo man seine Hände, Finger reinsteckt, die Schuhe, um zu gucken, wie der Grad der Verstrahlung ist, was man da aufgenommen hat. Ja, auf dem Gelände war die Strahlung jetzt nicht ganz so groß. Man ist dann allerdings bis zu diesen havarierten Reaktorblöcken vorgefahren. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Bilder, die sind ja ein bisschen weiter unten und obendrauf, das ist an so einem Hang, dann kann man da drauf gucken. Und ja, wenn dann der Wind aus Richtung Meer gekommen ist, dann fing das Licht doch schon schneller an zu blinken und zu piepen.
Oh, okay.
Und ich hoffe, es kommen jetzt bald die Fotos. Man durfte nicht selber fotografieren, sondern das wurde von den Angestellten gemacht. Aus Sicherheitsgründen war das Argument und die soll nachgeliefert werden. Ja, in der Tat kann man an der Seite teilweise reingucken in die Reaktoren. Das heißt, die haben einen Regenschutz oben drüber gezimmert und man sieht halt, wie durch diese Wasserstoffexplosion ja, das Dach der Reaktoren abgehoben ist und ja, man versucht zu verhindern, dass eben Regen drauf kommt, dass da noch mehr Wasser verseucht ist. Um die Reaktoren herum wird wohl der Boden bis in eine Tiefe von 30 Meter gefroren, eben um das Fließen des radioaktiven Wassers zu verhindern. Das Wasser wird abgepumpt, erstmal zwischengelagert, dann wird es aufbereitet. Angeblich ja, wird da so gut wie alle Radioaktivität rausgenommen, bis auf den Bestandteil Tritium. Aber das würden auch alle anderen Kraftwerke der Welt ins Meer leiten, verdünnt. Und das wäre nicht schädlich.
Aha.
Ja, es ist schon bedrückend, das zu sehen.
Ja,
ja. Die Mauern werden verstärkt, falls doch mal wieder so ein Tsunami auftritt. Aber da stehen halt eben diese Hunderten von Wassertanks. Wenn da doch mal ein Tsunami kommt, dann war es das, glaube ich.
Und gibt es, so wie in Tschernobyl, auch so verschiedene Sperrkreise und Zonen? Oder kann man da, ich sehe Bilder bei Google, wo man quasi vom Strand aus das Kraftwerk fotografieren kann, oder kommt man so dicht gar nicht ran, ohne da jetzt irgendeinen Sperrkreis?
Nein, aus meiner Sicht kommst du so dicht tatsächlich ran.
Okay.
Ja, die haben natürlich bestimmte Sperrkreise, die man noch nicht betreten kann, bedingt durch die Radioaktivität, das ist der Grund. Aber ansonsten die Straßen dadurch, die waren 5 Jahre gesperrt und mittlerweile, du siehst halt jetzt auch verfallene Häuser und sowas, natürlich nicht wie in Pripyat, das war ja eine ländliche Bevölkerung, aber du kannst da recht nah ran.
Ja. Ui, okay.
Ja, dann hatten wir noch eine Grundschule besucht, das ist jetzt auch so eine Art Museum wurde da rausgemacht, da gab es 80 Schüler plus Lehrer. Die haben wohl die Welle kommen sehen und die Lehrer haben gesagt, kommt Freunde, wir rennen jetzt hier über einen Acker auf so einen Hügel. Das hat auch geklappt. Daneben war halt irgendein Dorf mit 400 kleinen Häusern. Das wurde komplett ausgelöscht.
Oh. Ja.
Es ist halt unbegreiflich. Es gab halt keine Toten durch eben diese Radioaktivität, sondern irgendwie doch zigtausend Tote durch eben diesen Tsunami.
Durchs Wasser, ja, schrecklich.
Aber trotzdem hat man halt gesagt, wir schalten jetzt hier erstmal alle Atomkraftwerke ab.
Ja.
Ja, ich glaube, ganz Japan hatte 60 Blöcke.
60?
Ja. Und mit 20 sind jetzt wieder am Netz nach den neuen Kriterien.
Ja.
Auch das zweite, also nicht Fukushima Daiichi, das war ja das Havarierte, da gibt es noch ein zweites, auch das haben sie nie wieder ans Netz genommen, auch das wird zurückgebaut. Ich glaube, das ist nochmal 20 Kilometer südlicher.
Okay.
Ja, generell Tokio läuft momentan auf Gas, Kohle und sonst was.
Mhm. Ja. Und sag mal, wer war in der Gruppe? Waren es Touristen? Waren es Japaner, die sich das angeschaut haben?
Nee, Japaner waren tatsächlich gar nicht dabei.
Ah, okay.
Es war eine bunte Mischung an Touristen. Neuseeländer waren dabei. Spanier, Amerikaner auch, also der hatte auch tatsächlich damit zu tun, das war wohl irgendwie aus Washington einer, der da die Rettungseinsätze koordiniert hatte oder sowas danach. Okay. Ja, aber Japaner waren nicht dabei.
Nein. Und was sagst du, soll man deswegen hinfliegen oder?
Na, extra deswegen würde ich nicht hinfliegen. Also Tschernobyl war schon imposanter, weil du kamst da ja auch vernünftig. Ist nicht so, dass ich jetzt den Kontrollraum gesehen hätte oder sowas. Ja,
okay.
Ja, du wurdest halt übers Gelände gefahren, hast da die Blöcke gesehen, aber das ist, wenn man mal da ist, kann man das machen.
Okay, ja. Nein, prima. Danke.
Ja, bitte.
Für diese Vorstellung des spannenden historischen Ortes.
Ja, und danach ging es dann wieder nach Tokio, nochmal Abschied nehmen, Souvenirs kaufen.
Und dann?
Ueno-Park, ja.
Wieder zurück.
Genau, Kulturschock pur, aber schöne Sache.
Ja, ja, sehr gut.
Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Warst du schon mal in Asien?
Nein, noch gar nicht. Der Kontinent fehlt mir noch vollständig. Deshalb habe ich ganz gespannt auf deinen Bericht gewartet. Und freue mich auch, dass wir heute uns Zeit genommen haben, uns einer neuen Folge Japan zu widmen. Also vielen Dank für den tollen Bericht.
Bitte, bitte. Ich werde natürlich wieder ein paar Fotos hochladen.
Genau.
Noch ein Bericht dazu. Kommen wir vielleicht mal zu
Reisen News der Woche.
Martin, hast du was Neues mitgebracht?
Ich habe mir in letzter Zeit, ich war ja auch viel unterwegs, einfach mal ein paar Screenshots gemacht unterwegs, wo ich dachte, ach, schau an. Und zwar hatten wir neulich geredet über die Idee von ChatGPT mal Reisen designen zu lassen. Und da ploppte jetzt unlängst Anfang September die Meldung auf, von ChatGPT in die Irre geleitet. Zwei Wanderer ließen sich ihre Route von ChatGPT planen und waren Bergwanderer, die auf den Gipfel wandern wollten, auf das Schmalhorn, fast 2000 Meter hoch. Und der Weg, den ChatGPT vorgeschlagen hat, war quasi total irre. Und letztlich mussten sie von der Bergwacht gerettet werden. Also so viel dazu, dass ChatGPT genutzt werden kann, um Reisen zu designen. Da sollte man immer Vorsicht walten lassen. Das als deiner Einschub, weil wir neulich kurz überlegt hatten, ob das schon so weit ist. Und dann ploppte auch jetzt vor ein paar Tagen auf im RBB, junge Berlinerinnen schmuggelten unbewusst Drogen, weil sie auf die Masche Urlaub for free reingefallen sind. Also irgendeiner bietet an, hier, du nimmst ein bisschen Gepäck von mir mit und dafür sponsern wir dir den Urlaub. Also dass da kein Haken mit dabei ist, wundert mich nicht, dass die, also wundert mich schon, das sollte drauf reinfallen, weil selten bekommt man was geschenkt im Leben.
Ja, aber das gibt es ja häufiger auch mit diesem Nebenjob und Pakete annehmen und weiterschicken oder sonst was. Es ist
genau
wieder erstaunlich.
Die Angeworbenen haben jeweils größere Mengen Drogen ins Ausland geschmuggelt und wurden an den Flughäfen erwischt. Also scheint keine Seltenheit zu sein, dass man versucht, die Reiselust von Menschen und versuchen, so möglichst preiswert wie möglich zu reisen, ausnutzt, um dann mit illegalen Machenschaften zu glänzen.
Ja, leider.
Richtig.
Du, ich habe auch eine Schlagzeile.
Ich bin gespannt.
Overtourism.
Oh, hatten wir ja ein, zweimal schon bei uns in den Folgen.
Schlagzeile, Overtourism in Japan eskaliert.
Oh.
Es werden 40 Millionen Besucher in 2025 erwartet. 23% mehr als letztes Jahr.
Ui, da macht ein Land scheinbar was richtig, weil in Berlin gehen die Zahlen ja runter stetig. Also Berlin schafft es nicht, Touristen anzusprechen, sondern die Zahlen stagnieren oder gehen sogar runter, was die Übernachtungszahlen angehen. Und in anderen Ländern beobachten wir beide ja, dass die Zahlen eher nach oben gehen. Also da macht Berlin
richtig,
was falsch.
Richtig. Ja, dann vielleicht noch ein Spartipp, wenn wir gerade den Thementag Japan haben.
Aber kein Drogenkurier, bitte.
Nee, umso besser, wenn man denn in Japan ist und man möchte was einkaufen, dann hat man die Chance, man zeigt einfach seinen Reisepass vor und bekommt dann die Mehrwertsteuer erlassen.
Aber das geht in vielen Ländern. Tax-Free-Shopping ist quasi jetzt kein Japan.
Ja, aber da ist es halt gang und gäbe.
Ja.
Halt irgendwie ab 20 Euro.
Genau.
Ja? Und da weiß jeder Verkäufer Bescheid, das läuft und... Ja.
Und wie war das Prozedere in Japan, um da gleich nochmal ein Thema draus zu machen? Was
Für Tax-Free oder was?
Ja.
Na, Reisepass vorzeigen.
Ach so, und dann wird die Steuer gleich abgezogen beim Kauf.
Und dann wird es gleich beim Kauf abgezogen, ja.
Also in einigen Ländern ist es ja so, man muss die Belege sammeln, also man muss ansagen, ja, Tax-Free-Shopping, man sammelt die Belege, geht dann zum Flughafen und am Flughafen gibt es meistens eine Rückerstattungsstelle. Aber wenn es natürlich direkt abgezogen wird, ist das, es für alle leichter.
Ja. Das ist recht stressfrei. Genau, man zeigt seinen Reisepass, dann bekommt man die Mehrwertsteuer erlassen. Verbrauchsgüter werden halt in so eine verschlossene Tüte verpackt. Die darf man nicht öffnen in Japan, aber Klamotten etc. darfst du sofort tragen und anziehen natürlich. Und am Flughafen, das werden viele vergessen, ich habe es gemacht, weil ich es wusste, scannst du halt kurz deinen Pass, das ist mit deinem Pass dann verknüpft, an so einer Stelle. Ja. Und dann sagt der Zoll voll elektrisch, Arigato und guten Flug und dann kannst du gehen.
Sehr gut.
Genau.
Und dieses Prinzip, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gibt es in vielen, ich würde sagen, fast in allen Ländern, also in allen modernen Ländern, sage ich mal so, kann man sich quasi die Umsatzsteuer bei privaten Käufen quasi erstatten lassen oder gleich wie im Fall von Japan wird der Kaufpreis reduziert. Also muss man bloß proaktiv dran denken. In den Einkaufszentren habe ich es gesehen, ist dann an den Eingangsbereichen dann so ein Aufkleber drauf, Tax-Free-Shopping, oder man fragt im Geschäft nach. Also ruhig überall dran denken, wenn ihr vor Ort größere Mengen an Textilien oder an
Souvenirs kauft. Sieht man ja in Deutschland auch ab und an Tax-Free.
Richtig, genau.
An den Fenstern. Aber kurz den Zeigefinger, denkt bitte an den deutschen Zoll, weil in der Theorie müsste man alles über dem Freibetrag, der, bei 420 Euro, Euro ist, müsste man dann anmelden und natürlich die deutsche Mehrwertsteuer wiederum abführen.
Richtig.
Also aber bisher, lass uns da noch mal kurz den Exkurs machen, Martin. Ich bin gerade so in Plauderlaune.
Ja.
Wie oft musstest du denn beim deutschen Zoll schon deinen Koffer öffnen?
Noch gar nicht. Toi, toi, toi. Also nicht toi, toi, toi. Ich habe ja nie was jetzt zu verzollen, großartig.
Aber rein Interesse. Du bist ja viel Flieger.
Genau, ich wurde noch nie rausgezogen.
Ja, das ist mir... Ja,
rausgezogen. Du wurdest schon mal kontrolliert?
Nein, in Berlin auch nicht. Nein.
Ja,
spannend.
Aber ich habe gehört, also man guckt, die haben natürlich ein Auge dafür und haben bestimmte Länder im Blick. Wenn man jetzt irgendwie aus der Türkei kommt, habe ich gehört, achten sie natürlich mehr darauf.
Ja, aber da geht es dann halt vor allem um irgendwelche Lebensmittel, die Oma aus der Türkei da mitgegeben hat und sowas. Da sind
genau, die durchaus hinterher. Aber auch gefakte Markenklamotten.
Okay.
Weil dann, wenn du darfst natürlich für den persönlichen Bedarf, darf man ja gefakte Sachen kaufen und einführen. Allerdings nur einmal und jetzt nicht auf einmal 20 Mal, weil du es dann hier zu Hause bei eBay oder wo auch immer verhökern möchtest. Genau. Also da schauen Sie drauf, habe ich mal gehört, aus bestimmten Ländern und auf bestimmte Koffer.
Hm.
Dass die dann bestimmte...
Na, dann musst du uns mal deine Koffermarke mitteilen.
Geschulte Auge. Genau. Koffer noch als Tipp. Diesmal hatte ich, als ich zurückkam aus Namibia, einen defekten Koffer. Also irgendwo haben sie nicht bloß einen Koffer geöffnet und Zeug rausgestohlen, sondern ein Koffer war auch kaputt. Und auch bei beschädigten Reisegepäck haftet ja auch die Airline. Hatte ich in dem Fall, da kann man ja wieder positiv berichten, da geht man dann quasi auch mit dem kaputten Koffer zu dem Lost and Found Schalter, sagt, hey, lieber Mitarbeiter, mein Koffer war vorher ganz, jetzt ist er kaputt, füllt ein Formular aus und dann bekommt man eigentlich recht unkompliziert entweder den Neuwert oder den Zeitwert des kaputten Gepäckstückes erstattet.
Wie machst du das, wenn du am Band stehst oder du siehst auf deinem AirTag oder wie immer du das trackst, mit der Android-Variante wahrscheinlich, dein Koffer steht noch in Stockholm,
ja,
du bist aber, keine Ahnung, schon in Berlin, meldest du den Verlust online oder stellst du dich da an?
Achso, nee, den Verlust melde ich rein online, was anderes machen die Mitarbeiter vor Ort auch nicht.
Danke, das wollte
also
ich nämlich
hören. Bei Gepäck, was verloren gegangen ist, also gleich online, da hat jede Airline, also da hält man sich an die Airline, mit der man geflogen ist, hat jede Airline quasi seine eigene Unterseite, wo man dann sagt, hier, ich bin der Herr sowieso, mit der Flugnummer sowieso, mit der Ticketnummer und dann
wird im Hintergrund ein Prozess angestoßen, die dann zuerst ein Gepäck suchen und wenn sie es gefunden haben, einen Dienstleister beauftragen, um das Gepäck, was dann hoffentlich am Ankunftsort angekommen ist, irgendwann dann vom Ankunftsflughafen zu dir zum Hotel zu bringen. Klappt jetzt inzwischen auch in Namibia sorgenfrei.
Sehr gut. Daher genau. Der Tipp, stellt euch da nicht in die ellenlange Schlange, das bringt eh nichts. Fahrt nach Hause oder ins Hotel und macht's online.
Genau, online, richtig. Und bei dem Fall, Gepäck kam an, ist aber kaputt, Ecke rausgebrochen, Reißverschluss kaputt, ganz zerbröselt, was auch immer. Da geht man auch an den Lost and Found Schalter und sagt, hier, hör mal, schön, dass mein Gepäck da ist, aber es ist kaputt. Und dann wird da quasi so ein Schadenformular ausgefüllt und dann prüft es jemand. Man muss auch ein, zwei Fotos nachschicken, online über eine Online-Maske, muss das Alter angeben vom Koffer und dann bekommt man das. Das klappt innerhalb von wenigen Stunden, dass dann der Daumen hoch oder Daumen runter gezeigt wird und dann wird gesagt, hier wird erstattet oder ihr bekommt einen Gutschein für ein neues Gepäckstück.
Sehr gut.
Genau, das klappt.
Da hast du ja sehr viel Erfahrung sammeln.
Diesen Sommer, das war sehr, sehr aufregend. Bei der Reise nach Namibia fehlten von 12 Gepäckstücken, fehlten 7. Also auch eine recht hohe Quote. Also auch da, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, lieber auf Nummer sicher gehen, wenn ihr eine Rundreise macht, lieber nochmal ins Handgepäck das Notwendigste einpacken, damit ihr da wenige Tage
Richtig, denkt dran, wichtige Pillen und sowas, bitte immer im Handgepäck.
Genau, genau, sehr gut.
So, Martin, da haben wir eine Stunde jetzt schon gelabert.
Schön, danke für deine Zeit.
Ja, gerne. Wie geht es denn bei dir weiter jetzt im Herbst?
Jetzt fliege ich am Freitag wieder traditionell auf den Balkan, erst Bulgarien eine Woche, dann Rumänien 10 Tage, dann geht es in die Masuren. Also mir wird auch nicht langweilig.
Schön, schön.
Also lasst euch überraschen, uns gehen die Themen so schnell nicht aus und wir werden auch zu der Folge wieder einen kleinen Beitrag schreiben mit ein paar Fotos. Ich bin ganz gespannt, auf deine Japan-Fotos zu sehen.
Ja, so machen wir es, Martin. Vielen Dank für deine Zeit und gute Reise.
Danke euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald. Tschüss.